Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Hallo und herzlich willkommen zur 87. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, 87. Ausgabe, das heißt, es gibt noch 13 Ausgaben bis zur 100. Sendung Affiliate Musics und dann auch der letzten Sendung von Affiliate Musics. Ich hatte ja schon mal angekündigt und ich freue mich sehr, dass die Staffelübergabe an meine Kollegen Tobi und Tom so gut klappt, die ja mit Affiliate Talks einen weiteren Podcast auf der Termfrequenz veröffentlichen. Und deswegen möchte ich auch verweisen an die letzten zwei Ausgaben von Affiliate Talks. Zum einen die 6. Ausgabe, die gestern online ging, mit einem tollen Interview mit Olga Enes von EMP. Und der 5. Ausgabe Affiliate Talks mit einem Interview mit der Isabel Baumgarten von Coupons.de. Solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wieder super spannend und es macht wieder jedes Mal Spaß, Tobi und Tom zuzuhören. Wirklich ein tolles Format auf Affiliate Talks, gibt es natürlich auch bei iTunes, Spotify und Co. Ja, heute habe ich ganz kurzfristig einen Interviewgast, nämlich den André Kögler, der eigentlich schon Stammgast auf Affiliate Musics ist. Wir hatten ihn schon zweimal in der Sendung, einmal in der 75. Ausgabe. Damals ging es um die Zukunft des Cookie-Zeitalters und in der 79. Ausgabe, dort ging es um datenschutzkonformes Affiliate-Marketing. Und André hat diese Woche in Berlin die BVDW-Veranstaltung Let's Talk Programmatic besucht und berichtet heute im Podcast darüber, wie die Veranstaltung war, wie die erste Präsenzveranstaltung seit der Corona-Pandemie so war und aber vor allem auch, wie es weitergeht mit Cookie-Less-Tracking, mit der Post-Cookie-Ära, dass scheinbar viele Unternehmen noch keine Strategie für First-Party-Cookies haben, wie es mit legitimem Interesse ausschaut, wie es mit den Post-View-Cookies weitergeht, ob sich der IRB TCF 2 als neuer Standard durchsetzt, wie es mit der Google Sandbox weitergeht und ja, wie es weitergeht mit dem Tracking-Schutz von iOS 14. Darüber spreche ich gleich mit dem André Kögler im Interview. Und vorab noch als Spoiler ein paar Event-News. Am 24. September veranstalten wir das erste digitale Affiliate-Feierabend-Meetup. Dort findet ihr in den Shownotes den Link zur Anmeldung oder bei Facebook findet ihr auch ein Event. Wir veranstalten dort ein lockeres digitales Networking-Event mit einem Haupt-Chatroom und ganz neu auch verschiedenen Themen-Chatrooms, sodass es verschiedene Bereiche gibt, in die ihr euch mit euren Gesprächspartnern zurückziehen könnt und networken könnt. Zudem veranstalten wir am 5. November unser erstes digitales Affiliate-Event mit Bühnenvorträgen und einem Diskussionspanel und ebenfalls verschiedenen Themen-Chaträumen. Und diese Affiliate-Veranstaltung findet exklusiv statt für alle Mitglieder des Affiliate-Conference-Clubs. Das heißt, wenn ihr noch nicht angemeldet seid unter affiliate-conference.de/club oder auf der Facebook-Community Affiliate-Conference-Club, dann meldet euch an. Dort bekommt ihr in Kürze weitere Informationen zu unserer ersten digitalen Affiliate-Veranstaltung als Art Konferenzshow. Und dann natürlich heiß erwartet die Affiliate Conference 2021 am 8. März 2021 dann wieder als Präsenzveranstaltung, weil Affiliate Marketing ist nach wie vor persönliches People's-Business und natürlich auch das 10-jährige Jubiläum der Affiliate Conference, das wir natürlich gebührend feiern wollen und wir hoffen natürlich alle, dass es am 8. März dann auch in der gewohnten Art und Weise wieder möglich sein wird. Deswegen kauft euch gerne jetzt schon Tickets. Die Tickets sind wie immer limitiert und wir haben auch eine Corona-Garantie, dass wenn die Veranstaltung ausfallen sollte, dann bekommt ihr zu 100% eure Ticketkosten vergütet und rückverstattet. So viel zu den Events und jetzt geht's direkt weiter zum Interview mit dem André. Ja, hallo André, schön, dass du Zeit hast.
Sei gegrüßt, hallo Markus, sehr gerne.
Ja, du warst ja diese Woche auf der BVDW-Veranstaltung Let's Talk Programmatic, sozusagen wieder eine der ersten Präsenzveranstaltungen seit der Corona-Pandemie. Wie war es denn so, mal wieder auf einer realen Veranstaltung zu sein?
Ich muss sagen, schön mal wieder den Leuten nicht nur über den Bildschirm zu begegnen, sondern tatsächlich mal mal ein Bierchen zu trinken, Networking, das was, ja, also ich vermisse es, muss ich sagen, und habe mich sehr gefreut, mal wieder unter Leute zu kommen. Es war eine andere Art von Veranstaltung, weil natürlich deutlich leerer als einige Networking-Veranstaltungen, die wir gerade aus unserer Branche kennen, wo dann vielleicht auch hunderte Personen da waren, waren tatsächlich nur 50 geladene Gäste, unter die ich mich mischen durfte. Von daher übersichtlich, aber sehr spannend, weil alle natürlich gerne sprechen, gerne reden wollten, gerne networken wollten.
Ja, ich war ja vor 2 Wochen auch auf der Online-Marketing Global Nights in Hamburg und da waren es auch knapp 100 Teilnehmer, auch viele aus der Affiliate-Branche, auch viele von Netzwerken, Technologien und auch viele Affiliates. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Hunger nach persönlichem Networken wieder riesig ist, dass die Leute froh sind, dass es Plattformen gibt, dass man sich doch wieder austauschen kann. Also ich habe das Gefühl, die Leute lechzen nach solchen Veranstaltungen derzeit.
Dem stimme ich absolut zu. Also unsere Branche lebt vom Austausch und der ist nun mal viral nur begrenzt möglich. Das wissen wir alle.
Ja, deswegen hoffe ich nach wie vor sehr stark, dass wir am 8. März nächsten Jahres die Affiliate Conference, das große 10-jährige Jubiläum, in gewohnter Art und Weise durchführen können, auch wenn wir natürlich dann von den behördlichen Vorgaben mal abwarten müssen, mit wie vielen Personen wir das dann durchführen können, aber ich hoffe mal, dass bis dahin es dann so weit wieder möglich ist, dass man sich in der Affiliate-Branche endlich wieder austauschen und netzwerken kann. Ich glaube, das wäre gut, dann nach einem Jahr Corona dann auch mal wieder einigermaßen zur Networking-Realität zurückkehren zu können.
Ich drücke die Daumen.
Aber sprechen wir über die Veranstaltung Let's Talk Programmatic, die ja eigentlich eine Programmatic Advertising-Veranstaltung ist des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Und du hast ja aus deiner Sicht des Affiliate-Marketings einen Facebook-Beitrag geschrieben zu den Erkenntnissen der Vorträge und auch deinen eigenen Meinungen zu den Networking-Themen. Und deswegen würde ich da einfach mal ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie denn deine Erkenntnisse so waren. Wir werden jetzt gar nicht so sehr allgemein auf das Thema eingehen. Ich möchte da verweisen an die Ausgabe 75 Affiliate Musics, wo es generell schon darum ging, Post-Cookie-Ära, das Ende der Third-Party-Cookies und Ausgabe 79, datenschutzkonformes Affiliate-Marketing. Aber du hast auf Facebook geschrieben, dass viele Teilnehmer von der Cookie-Less-Tracking und von der Post-Cookie-Ära gesprochen haben, aber damit eigentlich hauptsächlich nicht generell das Ende von Cookies gemeint haben, sondern eigentlich hauptsächlich das Ende der Third-Party-Cookies. Was meinst du damit genau?
Korrekt. Also Third Party und First Party, da sollten wir immer genau differenzieren, was ist damit gemeint. Wir sprechen in der Branche oder auch übergreifend im Online-Marketing schon seit vielen, vielen Monaten, ich würde fast sagen Jahren von dem Cookie-Sterben. Das wird immer wieder durch die Presse gejagt und hier muss man halt genauer hinschauen. Was ist das Cookie? Wir nutzen Cookies im Marketing, um Menschen, Personen, Devices wiederzuerkennen, um ihnen Werbung auszuspielen. Wir nutzen das aber auch, um Warenkörbe zu gewährleisten. Also sprich innerhalb des Shops. Und hier unterscheidet man grundsätzlich zwischen First und Third Party. First ist halt die Domäne, auf der der User ist, setzt ein Cookie. Also sprich der Shop. Third Party sind Drittanbieter, die nachgeladen werden und dann die Möglichkeit haben, Cookies zu schreiben, Cookies auszulesen. Und genau um die dreht es sich, wenn es um Cookie, den Verfall der Cookies oder das Sterben der Cookies spricht, die werden geblockt. Die werden jetzt schon von verschiedenen Technologieanbietern, von Browsern geblockt. Die werden erkannt, da tut sich etwas im Hintergrund und das Cookie kommt von einer anderen Domäne und dann ist es der Browser, Safari, Firefox, die jetzt schon im Rahmen ihrer Browser-Regulierungen, ITP, ETP so als Stichwort, Cookies blocken. Unterschiedliche Art, auf unterschiedlichen Regulatorien. Die einen machen das grundsätzlich, für eine bestimmte Zeit, die anderen haben eine Blacklist. Da gibt es verschiedenste Verfahren und die verändern sich auch ständig. Das ist der eine Punkt. Dann hat Google als mit dem Chrome-Browser einen Vorstoß gemacht und hat gesagt, wir wollen innerhalb der nächsten 2 Jahre Verfahren einsetzen und die Cookies, die Third-Party-Cookies komplett blocken. Wir haben dazu eine Sandbox eröffnet. Es ist tatsächlich, man muss sich das vorstellen, da kommen halt verschiedenste Player des Marktes zusammen, diskutieren und wollen Lösungen schaffen, also wollen Alternativen zum Cookie schaffen. Und hier spricht man immer nur von diesen Third-Party-Cookies, weil First-Party tatsächlich eine ganz andere Art ist, also man nutzt sie on-site, um überhaupt Funktionalitäten der Seite des Shops zu gewährleisten. Also man kann sie nicht einfach abschalten, weil dann funktioniert die Seite gar nicht. Und die sind im Zweifelsfall auch nicht böse. Also man macht es sich sehr einfach im Schwarz-Weiß-Denken, sagt First Party ist okay, ist halt eine Technologie, die gebraucht wird, und Third Party, das sind die, ja, in Anführungsstrichen, bösen Cookies. Das stimmt in vielerlei Hinsicht auch wiederum nicht. Aber hier sucht man jetzt andere Technologien, die das Ganze dann ersetzen. Ganz wichtig zu betonen ist, und das betont auch Google immer wieder, die werden diese Third-Party-Cookies nicht einfach so blocken, sondern sind dabei, neue Technologien zu erarbeiten, die das Ganze ersetzen sollen. Technologien, die datenschutzzeitlich und auch bestenfalls technisch besser sind als Cookies.
Das heißt allerdings auch, dass wenn man immer viel liest über das Ende der Cookies und das Ende der Cookie-Trackings im Affiliate-Marketing und Co., dann meint man damit eigentlich hauptsächlich das Ende der Third-Party-Cookies.
Ja und nein. Ja, man meint damit, wenn man genau das Cookie bezeichnet, meint man die Third-Party-Cookies und meint damit, hör mal zu, Advertiser, Netzwerk, Agentur, schau dir mal genau bitte dein Tracking an und seh zu, dass du das Tracking sicher aufstellst, technologisch gegenüber den Browser-Regulierungen oder anderen Blockern, aber auch datenschutzrechtlich. Also man kann es nicht, es ist immer so, sind so Headlines, die Medien gerne rausgeben. Tatsächlich muss man immer differenziert schauen, was passiert hier und worauf soll man denn hier eigentlich gucken.
Jetzt haben ja viele Affiliate-Netzwerke auch in den letzten Monaten ihr Tracking umgestellt von Third-Party-Tracking auf First-Party-Tracking, haben den Workaround erstellt, mit dem letztendlich ein First-Party-Tracking ausgespielt wird auf JavaScript-Basis. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, diese Art von First-Party-Tracking auf Basis von JavaScript könnte auch irgendwann von Browsern geblockt werden. Wurde darüber auch schon spekuliert?
Nein. Also so tief geht man gar nicht rein. Jetzt muss man allerdings sagen, war jetzt auch eine Veranstaltung, die vom Programmatic kam, wo Programmatic-Themen behandelt wurden. Das Affiliate-Marketing spielt da keine Rolle. Also tatsächlich war während der Vorträge, wurde einmal ganz kurz Postview benannt, einfach als Thema, weil wir gerade im Rahmen des TCF2-Einführung das Postview-Thema sehr gefährdet ist, muss man sagen. Einfach technologisch, weil das TCF als Framework bestimmte Regeln folgen soll und da würde dann ein bestimmtes Tracking rausfallen. Aber das war das einzige Mal, dass innerhalb des offiziellen der offiziellen Veranstaltung halt über Affiliate Marketing gesprochen wurde. Das war halt, ist halt, ja, einfach eine falsche oder eine andere Branche an der Stelle. Nicht falsch, aber andere.
Hast du das Gefühl, dass die Unternehmen, mit denen du gesprochen hast, schon eine durchdachte Strategie haben für First-Party-Cookies?
Es gibt keine Strategie für First-Party-Cookies, nein. Im Moment wartet man ab, was die Großen da oben machen. Allen voran Google, aber parallel dazu gibt es einige Unternehmen, die sich parallel aufstellen, Alternativen aufbauen wollen, NetID beispielsweise, mit Advertising-IDs, die irgendwie anders gespeichert werden, für die der User irgendwie anders seinen Consent dann gibt, aber vor allen Dingen besser managen kann. Also was den Unternehmen oder was diesem Ganzen ein Dorn im Auge ist, ist halt, dass halt ist diese Komplexität, die aktuell herrscht. Und man ist sich sicher, man muss diese Komplexität verringern durch weniger Cookies, durch eine höhere Transparenz. Und da spricht man tatsächlich konkret überlegt sich Lösungen, was Third Party angeht. First Party spielt überhaupt keine Rolle im Moment in diesen Gesprächen. Man weiß, dass die existieren, aber es gibt noch keine Strategie dahinter. Die Strategie ist im Grunde genommen, so lange weiterzumachen, bis Third Party vielleicht eine neue, also die Gespräche um Third Party eine neue Technologie hervorgebracht haben, die man dann für First Party auch umsetzen könnte. Aber da spricht man über Zeiträume von Jahren. Also das wird jetzt nicht mal eben abgeschaltet und dann sagt man, okay, jetzt kommt First dran. Das ist im Zweifelsfall ist es sogar nur ein Abfallprodukt.
Ja. Das heißt, als Tracking-Alternative werden momentan Lösungen wie zum Beispiel solche Consent Vaults wie NetID, also solche Anbieter, wo man sich vorher registrieren muss, um sozusagen einen globalen Tracking zuzustimmen, als Lösungen diskutiert.
Ja, sowas wie NetID, wo es halt eine zentrale Plattform gibt. Es gibt aber auch Anbieter, die bieten im Hintergrund nur eine zentrale ID an. Der User registriert sich mehrfach auf den verschiedenen Publisher-Seiten und hinten werden die Daten dann zusammengeführt. Ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Konzepte, Ideen es da gibt und dann ist immer die Frage, was setze ich dann wirklich durch? In dieser Sandbox bei Google sind im Moment 15, also wurden konkret benannt, 15 Ideen. Und diese Sandbox ist strukturiert in 4 Teilbereiche des Projektmanagements. 7 davon befinden sich im Moment in der allerersten Ideenfindung. Und dann in der zweiten Ebene, wo halt mal getestet wird, wo die ersten Skripte gebaut werden, da befinden sich dann irgendwie nochmal 2, also 3, irgendwie sowas. Aber kaum eins ist irgendwie, wird so konkretisiert. Also man sammelt im Moment und man ruft auf, bitte beteiligt euch. Also diese Sandbox ist nicht nur Google, man soll sich auch als Externer beteiligen. Tatsächlich passiert das kaum.
Also um nochmal Google Sandbox zu erklären, das ist ja eine Idee von Google sozusagen, eben keine Cookies mehr zu akzeptieren, sondern die Informationen eben zu sammeln und dann über eine API-Schnittstelle potenziellen Werbekunden zur Verfügung zu stellen, um damit Targeting auszuspielen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Du hast es jetzt schon konkretisiert, das ist eine Idee. Also die Sandbox ist nichts anderes, als wir setzen uns mal im Sandkasten zusammen und spielen ein bisschen mit Förmchen und gucken mal, wie wir die Effektburg da bauen. Also wirklich ganz bildlich betrachtet. Das ist nichts anderes als ein Roundtable. Mhm. Du hast jetzt schon eine API angesprochen, bestimmte ITs, die weitergegeben. Das wird schon konkret, so weit sind die noch gar nicht.
Aber ist es nicht kritisch zu betrachten, dass ein US-Anbieter wie Google dann die Datenhoheit hat?
Ja, auch das wollen sie ja nicht unbedingt. Sie bieten nur den Raum der Gespräche an. Sie wissen um ihre Rolle. Natürlich wollen sie Macht, aber sie wissen auch ganz genau, sobald sie noch mehr Macht bekommen, die stehen so unter Beschuss, dass Regulatorien hier greifen würden. Also sie betonen, dass sie das für den Markt machen, nicht für sich. Sie betonen, dass jeder mitmachen kann.
Eine andere Möglichkeit, momentan mit dem Tracking umzugehen oder beziehungsweise ein Schlupfloch, ist ja nach wie vor für das Affiliate-Marketing das legitime Interesse, was ja letztendlich bedeutet, dass es eine Art Ausnahmeregelung gibt, dass man eben Cookie-Tracking auch ohne aktive Zustimmung machen darf, wenn man sich eben auf berechtigtes oder legitimes Interesse bezieht mit der Begründung, dass eben zur Zurechnung des Erfolgs der Ausspielung von Werbung durch das berechtigte wirtschaftliche Interesse des Verantwortlichen und Dritter gerechtfertigt sein könnte. Das ist ja sicherlich auch ein Thema, wo auch andere Bereiche des Online-Marketings sich darauf beziehen könnten. Wurde darüber gesprochen, dass es eben nicht nur für das Affiliate-Marketing gilt, sondern eben auch für andere Fachbereiche?
Ja und ja, aber wenig ist, glaube ich, die beste Antwort dazu. Also du hast es gerade angesprochen, das legitime oder berechtigte Interesse, vorwiegend berechtigte Interesse, ist ein Thema, mit dem wir die reine Attribution im Moment rechtfertigen können. Das ist so, weil der aktuelle Gesetzeslage genau dort eine Nische freilässt. In der gesamten Programmatic-Welt gibt es kein legitimes Interesse mehr. außerhalb von Deutschland gibt es kein legitimes Interesse mehr. Wir haben diese Sonderstellung in Deutschland dadurch, dass wir die Cookie-Richtlinie von 2009 anders umgesetzt haben als im anderen EU-Ausland beziehungsweise darüber hinaus. Das sieht das Programmatic, die eher internationaler aufgestellt sind als das nationale Affiliate-Marketing. Also es gibt natürlich auch Player, die international arbeiten, aber im Programmatic ist das noch viel mehr der Fall. Das sind große Player, die international spielen. Und die nehmen da gar keinen Bezug auf Deutschland, sondern die gehen einfach davon aus, okay, das Setzen, das Schreiben von Cookies auf das Device des Users bedarf des Einverständnisses. Das wurde damals 2009 eigentlich von der EU schon gefordert. Das hat Deutschland aber nicht so umgesetzt. So, alle anderen Zwecke spielen jetzt zuerst mal eine ganz andere, spielen eine andere Rolle. Aber wenn ich mir allein diesen Zweck anschaue, dann, also das Schreiben des Cookies, dann muss ich hier sagen, okay, wenn das der Fall ist, dann muss ich mich als Affiliate-Marketing eigentlich auch unterordnen. Und jetzt kommen wir über die DSGVO mit einer Argumentation, dass wir sagen, ja, es gibt aber einen Erwägungsgrund. Und in dem Moment, wo wir Attribution betreiben und die kaum Einfluss auf den Nutzer hat, wir spielen keine böse Werbung aus, also böse, immer mit Anführungsstrichen, also wir verfolgen ihn nicht nach, wir machen keine Profilbildung, sammeln Daten, das, was die Datenschützer halt so kritisieren, sondern wir nutzen dieses Setzen von Cookies allein zum Attribuieren, zum Zuordnen der Transaktion auf den jeweiligen Publisher, damit das Geschäftsmodell gewährleistet wird. Wir tun den damit. So, diese Erwägung, die findet innerhalb der DSGVO statt und das funktioniert. So, und wir sind jetzt gerade in so einem Bereich, die Display Performance, Programmatic Bereich, die haben diese Attributionen nicht und die bauen Profile auf, die wollen das auch. Das heißt, die sind automatisch auch im Consent. Für die Cookies muss man das ein Einverständnis geben. Und es findet kaum eine Debatte um das legitime Interesse statt. Um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt tatsächlich innerhalb des BVDW andere Gruppen, andere Gremien, die für bestimmte Fälle der Attribution auch das legitime Interesse gerne für sich deklarieren wollen, weiterhin. Mit denen sprechen wir, ja.
Das heißt, es gibt momentan in Deutschland eben noch dieses Schlupfloch, dass man sich im Affiliate-Marketing auf legitimes Interesse beziehen kann. Aber es könnte halt sein, dass das irgendwann zukünftig eben nicht mehr möglich ist in dieser Form.
Korrekt. Das wird sogar möglicherweise schneller passieren, als wir denken, weil der Gesetzgeber hier in Deutschland sich auf den Weg gemacht hat. Und mit der TTDSG, ich kann es nicht aussprechen, diese Abkürzung, aber es ist ein neues Gesetz, was entstehen soll, will man der alten Cookie-Richtlinie jetzt gerecht werden und in Deutschland aufräumen. Und dann könnte es dazu führen, dass tatsächlich für das Setzen des Cookies ein Einverständnis grundsätzlich geholt werden muss. Es sei denn, es ist absolut notwendig. Und absolut notwendig heißt dann für Shops, um ihren Service überhaupt zu gewährleisten. Und dann würden wir automatisch im Affiliate-Marketing auch darunter fallen. Für andere Zwecke brauchen wir vielleicht kein Einverständnis, aber alleine für das Setzen bräuchten wir ein Einverständnis. Aber so weit sind wir noch nicht. Du bezeichnest es als Schlupfloch. Ich würde den Begriff nicht so nehmen, aber ja, es ist im Moment ein kleiner Sonderweg, den wir nehmen.
Du hast vorhin schon mal den neuen IRB-Standard TCF2 angesprochen. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat?
IAB TCF 2.0 ist ein Framework, welches schon in der älteren Version mir seit mehreren Jahren gibt. Und die Version 2 ist jetzt eigentlich am 15. August final live gegangen. Heißt, dass die Vorgängerversionen eigentlich nicht mehr unterstützt werden sollen. Jetzt ist da aber kein Gesetzgeber, der das vorschreibt, sondern das ist halt ein Framework und eine entsprechende Empfehlung. Die großen Publisher, wenn ich Publisher sage an der Stelle, dann meine ich Spiegel, GMX, große Verlagsseiten mit großem Traffic, Newsportale, die setzen auf diesen Standard, der das Consent, die Consent-Abfrage Und die Weitergabe dieser Information des Konsens regelt. Das heißt, innerhalb des Frameworks ist beschrieben, für welche Zwecke der User sein Einverständnis geben kann oder halt auch nicht. Und wie diese Information, dass dieser Konsens gegeben wurde, denn von einem Player, die heißen dann Vendoren, in dieser Kette weitergegeben werden. Also die CMP, die Consent Management Plattform, die holt das Einverständnis irgendwie ab. Und theoretisch ist die sehr granular. Und diese Information wird dann in ein Signal gepackt und an den nächsten weitergegeben, der dann für sich erkennen muss, aha, okay, ich darf jetzt einen Cookie setzen, ich darf Daten verarbeiten, ja oder nein. Und das ist halt dieses so ein Framework, Transparency and Consent Framework in der Version 2.
Jetzt haben ja Post-View-Cookies in Deutschland, sag ich mal, eine Sonderrolle im Vergleich zu den klassischen Click-Cookies. Jetzt hast du geschrieben, dass Post-View-Cookies gegebenenfalls zukünftig von TCF 2.0 geblockt werden könnten. Was genau meinst du damit?
Korrekt. Innerhalb des, also wie jetzt gerade schon beschrieben, das TCF 2 sieht vor, dass die Informationen über den Consent in einem Signal gebündelt werden und dann an die verschiedenen Player, Vendoren weitergegeben werden. Theoretisch sind das im Programmatic mehrere hundert. Ich glaube, man spricht weltweit über 8000 sogar, die im Programmatic wie einen einnehmen und dann sagen, okay, ach, der User, den kenne ich, da habe ich schon mal einen Cookie, ich biete auf diese Anzeige. Und es gibt dann mehrere Bietverfahren, unterschiedlichste Kettenlängen, die dann, also Kettenlänge heißt, ein Vendor lädt den nächsten und bietet halt solche Werbung dann an. Und das Ganze in Millisekunden eben. Und jedes Mal findet eine Verarbeitung von datenschutzrelevanten Punkten statt, also sprich Setzen oder Lesen von Cookies. Und im Post-View ist diese Kette sehr lang. Post-View bedarf ein bestimmtes Tracking, nämlich einer sogenannten High-Traffic-Landing-Page, einer HTLP, die vom Advertiser gestellt wird, damit bei einem View, also sprich bei einer Werbeeinblendung, der Advertiser bzw. dessen Tracking-Weiche erkennt, aha, es hat diesen View gegeben. Und wenn der Endverbraucher später den Advertiser besucht, dann wird dieses View-Cookie erkannt und entsprechend die Transaktion dem Display-Partner zugeordnet. Und jetzt hat man tatsächlich, also wenn man jetzt von der Werbeeinblendung ausgeht, ist erstmal eine leere Werbefläche, dann kommt dieses Bietverfahren und dann müssten bestimmte Cookies gesetzt werden, damit das Tracking gewährleistet wird. Und dann spricht man von 3, 4, 5 einzelnen Vendoren in einer Kette. Über das System, das Display-Performance oder Programmatic-System für das Bietverfahren, dann kommt das Cookie des Display-Partners, dann kommt das Netzwerk-Cookie und dann kommt das Tracking-Cookie der HTLP des Advertisers selber. Und diese Kette ist den Datenschützern und auch den Publishern, den Großen, ein Dorn im Auge. Für die ist das zu viel. Die können das auch nicht kontrollieren, was da passiert. Und die wollen insgesamt, sie sind noch in der Debatte, wie sie das tun, die Kette verkürzen und nur noch 1, 2 vielleicht in der Vendorenkette zulassen. Insgesamt vielleicht nur noch zwischen 50 und 100, aber nicht mehr 300, 400, 600, wie theoretisch möglich wäre. Und dann wird dieses Post-View einfach abgeschnitten. Im Zweifelsfall findet sogar eine Werbeeinblendung statt. Aber das Tracking hinten ist nicht mehr gewährleistet, weil das Cookie des Advertisers nicht gesetzt wird.
Aber kommt es häufig vor, dass es so viele Vendoren in einer Post-View-Kette, also mehr als 50 sind?
Also nicht in einer Kette, das wäre jetzt ein Missverständnis, sondern insgesamt. Allein durch dieses Bietverfahren. Mhm. Ja, und es gibt halt verschiedenste Advertiser und deren DSPs, SSPs, die halt im Zweifelsfall auf eine Werbefläche buchen. So, und das können dann tatsächlich so viel sein. Es werden in dem konkreten Fall nicht so viel, weil das Bietverfahren dann sehr kurz, also immer kurz, so kurz wie möglich gehalten wird. Aber theoretisch, es geht hier um das Theoretische, weil diese Vendoren, die müssen ja in der CMP, in dem Consent Layer, dem User vorher angezeigt werden mit der Option, hör mal zu, lässt du die zu oder lehnst du die ab? Und zwar auf granularer Ebene. Und das kann man nicht mehr darstellen. Also man kann keine mehrere hundert dieser Vendoren als Liste darstellen, den einen sollst du zulassen, den anderen sollst du ablehnen. Das ist nicht gewollt, das funktioniert im Zweifelsfall in der Usability nicht. Und ein Richter würde sagen, nee, Moment mal, das ist so viel Entscheidungsgewalt dem User zu bringen, das geht nicht. Also es gibt richterliche Entscheidungen schon dazu, dass maximal 50 Checkboxen ein User verarbeiten kann in so einem Prozess. Mehr ist Blödsinn.
Du schreibst ja auch, dass auf gut Deutsch die Post-View-Publisher erstmal ihren Arsch bewegen sollten und ihr Anliegen beim IRB Europe mal vortragen sollten. Das heißt, du bist der Meinung, dass da ein bisschen zu wenig passiert und die Post-View-Publisher ein bisschen zu inaktiv sind, was das Thema anbelangt?
Na, ganz so habe ich es nicht geschrieben. Tatsächlich bin ich auch mitverantwortlich dafür. Ich leite mehrere Gruppen, unter anderem das Lab im BVDW, rechtliche und technische Grundlagen für die digitale Absatzsteuerung, wo wir jetzt das Affiliate-Marketing behandeln, und ich leite auch eine kleine Gruppe, wo sämtliche Display-Performance-Partner, also sprich die Post-View-Partner im Affiliate-Marketing sich zusammenfinden und überlegen, wie sie jetzt dem TCF, wie sie sich dem begegnen. Da geht es um Informationsaustausch, wo stehen wir gerade, welche Probleme gibt es, wie kann man denen begegnen. Es gab zum Beispiel durch diese Initiative ein gemeinsames Schreiben an die Agenturen, sich dem Thema anzunähern und sich auch zu registrieren. Also ganz wichtig, damit das überhaupt funktionieren kann, ist, dass diese Vendoren bei TCF registriert sind. Sprich, ein Affiliate-Netzwerk muss dort auch registriert sein. Das haben inzwischen die meisten gemacht. Das funktioniert. Und innerhalb dieser Gruppe besprechen wir weitere Dinge, die wir da tun. Eine Möglichkeit ist tatsächlich dem IAB, wo wir Kontakte aufgemacht haben, tatsächlich dieses Problem erstmal zu schildern. Weil die denken da nicht dran. Das Post-View-Tracking ist halt eins von tausenden Verfahren. Und die wissen nicht, wie groß das ist. Dass 30% des Affiliate-Umsatzes durch Post-View generiert werden oder annähern, genau wissen wir es gar nicht. Aber es ist keine kleine Summe. Und dass das Affiliate-Marketing 12,5% des Gesamtumsatzes darstellen. Die Programmatic-Abteilung, die denken dann an sich ihre eigenen Themen. Und solche Sachen fallen aus. Vor. Bei der Verhandlung um das TCF2 spielten unsere Themen überhaupt keine Rolle. Und was wir jetzt tun werden, ist, wir wollen versuchen, auf weitere Entwicklungen Einfluss zu nehmen. Wahrscheinlich wird es keine dritte Version des TCF geben. Wahrscheinlich wird das aufgehen in andere Projekte, in andere Frameworks, die noch internationaler sind. Also wir sprechen im Moment mit dem IAB Europe, einer speziellen Abteilung, dem Tech Lab, die solche Themen aufnehmen, wo man Konzepte auch erarbeiten kann, wo man sich positionieren kann. Und dann wird das in das REARC wahrscheinlich überführt. Wiederum ein anderes Gremium, eine andere Plattform, wo solche Frameworks dann entwickelt werden. Bestenfalls wirklich international. Nicht nur für Europa, nicht nur für Amerika, also innerhalb des IAB, sondern dann nimmt man auch andere Verbände mit. Mhm. Und da versuchen wir, unser Thema zu deklarieren, dass es zuerst mal überhaupt existiert.
Das heißt aber auch, dass Post-View-Tracking, sag ich mal, noch nicht tot ist, aber du appellierst letztendlich an die Publisher, sich aktiver auch in die BVDW-Arbeitsgruppen sich einzubringen und dort aktiv mitzuwirken, dass man dieses Thema, ja, sag ich mal, wieder mehr diskutiert und auch im IRB Europe mehr einbringt.
Ja, also und das auf jeden Fall. Wir sind, das ist so ein bisschen historisch gewachsen, im Affiliate-Marketing eher passiv. Wir sind sehr agil, wir sind sehr fragmentiert und wir nutzen die Chance, wenn sie uns geboten wird. Wir sind jetzt aber in einer Situation, wo wir Fahne bekennen müssen und wo wir tatsächlich auch mal gehobenen Hauptes und mit breiter Brust auch einfach mal sagen müssen, wer wir sind, damit wir Gehör finden. So, und es gibt innerhalb des BVDW-Gruppen. Es gibt über den BVDW die Möglichkeit, in andere Gruppen, in andere Verbände reinzugucken und dort aktive Rollen einzunehmen. Und das appelliere ich nicht nur an die Display-Performance-Bar, sondern vor allen Dingen an unsere gesamte Branche, das zu tun und da mitzumachen. Und nicht nur Meinungen entgegenzunehmen und zu gucken, wo man bleibt, sondern tatsächlich auch aktiv zu gestalten. Also das ist ein dringender Aufruf an die großen Technologieanbieter, an die großen Netzwerke, die Agenturen in unserer Branche, aktiver zu werden.
Und noch vor allem, weil man ja auch aktiv was bewirken kann, wie man am Beispiel iOS 14 sieht. Also das haben ja wahrscheinlich viele gar nicht mitbekommen. Apple wollte ja mit dem neuen Betriebssystem iOS 14 bestimmtes Tracking auch blockieren, vor allem App-Tracking. Und da gab es ja dann eine sehr aktive Verbandsarbeit, wo dann Regierungen und Kartellämter aktiv von den Verbänden informiert wurden, was es ja zu bedeuten hätte und was Apple dort vorhat. Und danach ist ja Apple wieder ein bisschen zurückgerudert und hat das Thema jetzt erstmal auf 2021 verschoben. Also da sieht man ja, dass aktive Mitwirkung in den Verbänden ja auch was bewirken kann.
Korrekt, korrekt. Das sind die Verbände selber, das sind aber auch einzelne Mitgliedsunternehmen. Jetzt bei diesem konkreten Fall war Frankreich sehr aktiv, IAB France. Da ist Criteo eine sehr große Nummer und die haben natürlich hier ein Problem gesehen für sich und sind wirklich aktiv geworden und haben ja, sind entsprechend laut geworden. So, und dann muss gehört werden. Und Apple hat hier festgestellt, Moment mal, da ist die Kartellämter jetzt informiert worden, da sind Regierungen informiert worden. Was passiert, wenn ich das jetzt durchziehe? Dann spiele ich so eine große Rolle und nehme so viel Einfluss auf den Markt. Das kann ich mir nicht erlauben. Ich kann nicht als einzelner Player so viel Einfluss nehmen. Ich muss hier andere mitnehmen. Im Zweifelsfall muss man darüber sprechen, oder und Alternativen schaffen. Und genau das ist hier passiert. Das ist jetzt eine sehr prominente, ein prominenter Event gewesen, sage ich mal. Es gibt kleinere Sachen. Wir haben es jetzt, es gibt zum TTDSG, gab es einen kleinen Vorentwurf, den haben wir kommentiert seitens des BVDW und da haben wir es mit dem Affiliate-Marketing direkt in den zweiten Absatz geschafft. Also ja, man muss sich ein bisschen bewegen, man muss ein bisschen laut sein. Und dann wird man auch gehört. Das habe ich jetzt tatsächlich auf dieser Veranstaltung auch wahrgenommen, dass das Affiliate-Marketing, also gerade im Networking, tatsächlich eine Rolle spielt. Man ist sehr interessiert, was wir da tun. Mhm. Und diese Chance, die können wir da ergreifen. Ich weiß, dass der BVDW-Vorstand ganz genau auf uns schaut, weil wir sehr innovativ sind, weil wir eine bestimmte Rolle einnehmen, weil wir historisch unheimlich wichtig sind. Tatsächlich, Moment, aber ich sag mal, durch diese das fragmentierte, wir haben unheimlich viele Player, wir haben an die 50.000 aktive Affiliate-Partner, wir haben x Netzwerke, Agenturen dahinter. Sind gerade dabei, Zahlen zu erheben. Die sollten wir vielleicht beim nächsten Mal hier mal darstellen. Aber also es ist wirklich eine ganz große Nummer. Aber das wird halt von außen kaum gesehen, weil man schaut sich im Zweifelsfall nur die Avon-Zahlen an. Aber Avon ist auch nur ein Teil unserer gesamten Infrastruktur.
Affiliate Marketing hatte ja lange Zeit auch ein schlechtes Image, auch innerhalb des Verbands, was sicherlich einfach noch daher kommt, dass es einfach früher in den Anfangsjahren eine gewisse Wild-West-Mentalität gibt, die allerdings schon lang vorbei ist. Und wie du schon gesagt hast, Affiliate-Marketing ist ja eigentlich ein Innovationstreiber für die ganze Online-Marketing-Industrie. Und du hast ja auch gemerkt, dass die Akzeptanz innerhalb der Verbände größer wird. Man nimmt Affiliate-Marketing anders wahr, man nimmt es bewusster wahr. Aber du kritisierst auch ein bisschen, dass bestimmte große Netzwerke, bestimmte große Anbieter sich nicht entsprechend beteiligen oder engagieren.
Das Spiel heißt leider nicht wünsch dir was, sondern so ist es. Es gibt durch diese Vielzahl an Systemen, die wir haben und Shareholder, die einige sind national, einige große sind international, unterschiedliche Motivationen. Und durch die Größe der Unternehmen teilweise auch natürlich ganz andere Latenzen. Wenn wir wir sind ein kleines Unternehmen, wir können sehr agil sein. Wenn uns ein Problem gegensteht, dann haben wir das meistens innerhalb von Tagen gelöst. So können Großkonzerne natürlich nicht agieren. So. Und unsere Aufgabe innerhalb des Verbandes ist oder auch in dem Lab, in dem ich das ich leite, ist tatsächlich diese verschiedenen Player mitzunehmen. Wichtig ist, dass wir hier in der Lage mal sind, einheitlich zu sprechen. Dass nicht der eine davonrennt und sagt, ich habe hier eine technologische Lösung oder ich habe hier eine rechtliche Lösung. Also wir haben, das ist vor allen Dingen dieses Fragmentierte. Ja, ich wünsche mir mehr Miteinander, es findet aber statt. Man muss nur tatsächlich, also man darf nicht zu sehr kritisieren. Man muss Verständnis haben, dass Player unterschiedliche Rollen einnehmen wollen. Im Zweifelsfall ist der Shareholder oder das Board gar nicht in Deutschland. Man hat aber ein deutsches Problem, sondern muss halt geschaut werden, wer kann denn das Problem überhaupt lösen.
Das heißt, vor allem in der Außendarstellung, im Gattungsmarketing, wäre es eigentlich besser, wenn nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen würde, sondern wenn man sich mehr zusammentut und mit einer Stimme die Branche vertritt sozusagen.
Ja, es muss gar nicht eine Stimme sein, aber diese, ich sag mal, Diskussionen, die stattfinden. Ich sehe das, ich bin in verschiedensten Gremien im BVDW und schaue mir das an, was außerhalb unseres Tellerrands passiert, in anderen Gruppen, im Bereich Programmatic oder wenn es um das den Bereich, also das Thema TCF gibt. Da gibt es allein zwei Gruppen, die sich wöchentlich treffen, zu rechtlichen Themen und zu technischen Themen, die sich nur um TCF kümmern und um die Interpretation der einzelnen Player. Und da wird halt miteinander Lösungen gesucht. Das vermisse ich ein bisschen, ja. Aber ich will jetzt auch nicht der große Kritiker sein. Ich rufe einfach alle auf, kommt mit dazu und redet mit, habt eine Meinung.
Es heißt aber ja eigentlich, dass es noch keine richtige Lobbyarbeit oder noch keinen richtigen Lobbyismus für die Affiliate-Branche gibt in dem Sinne, sondern es gibt zwar einzelne große Konzerne, Unternehmen, die für sich eine gute Presse- und Medienarbeit machen, aber um wirklich was zu bewegen, braucht man ja eigentlich einen Lobbyverband, der ja eigentlich der BVDW ist und wo es ja auch die verschiedenen Fachgremien gibt. Aber von außen wahrgenommen, gibt es noch keinen Lobbyismus fürs Affiliate-Marketing, wenn ich es richtig verstehe.
Wir sind dabei. Ich habe lange Jahre den BVDW kritisiert und habe mich die Frage gestellt, warum sind wir denn da Mitglied? Was tut denn der Verband für mich? Ich muss gestehen, ich vertrete diese Meinung nicht mehr, weil ich habe verstanden, dieser Verband ist ein Mitmachverband. Ich kann nicht kritisieren, dass irgendjemand anders tut oder nicht tut, wenn ich nicht selber den Arsch hochkriege. Entschuldigung, aber an der Stelle muss ich ganz konkret sein und auffordern, sich selber zu beteiligen. Ein Verband ist nur so stark wie seine Mitglieder. Er bietet eine Bühne, eine Plattform zur Diskussion und zur Arbeit unter bestimmten Regeln, die gesetzlich auch vorgegeben sind. Wo eine Legitimation, also die legitim ist. So, ich kann diese Bühne nutzen, indem ich mich da drauf begebe und diskutiere und gemeinsam arbeite. Ich brauche dafür aber auch Ressourcen. Und dann, das ist halt durch diese Komplexität, durch die Granularität auch unseres Marktes oftmals schwer. Eine Ressource muss bereitgestellt werden, sich dort zu engagieren und Gespräche zu führen. Das ist in Unternehmen, wo vielleicht 20 Personen arbeiten, schwer, diese Ressource freizustellen. Da stellt man sich die Frage, okay, wie viel Energie darf ich denn da reinstecken? Wie viele Stunden die Woche? Ich muss gestehen, dass ich sehr dankbar bin für einen Arbeitgeber, der mir diesen Raum gibt. Wir haben für uns entdeckt, dass das nicht nur für uns und für die Branche halt wichtig ist, sondern ja, dass das für uns und die Branche wichtig ist, diese Arbeit. Und auch in die Zukunft sehen und nicht immer nur zu reagieren. Mhm. Aber das kann ich nicht von jedem Unternehmen erwarten.
Das heißt, mal perspektivisch, wenn man auf die anstehende Regelung der E-Privacy-Verordnung und weitere Regularien schaut, wäre es für das Affiliate-Marketing hilfreich, wenn sich mehr Netzwerke und große Player am Facharbeitskreis Affiliate-Marketing BVDW beteiligen würden, weil man sich dann aktiv was bewegen könnte, weil man hätte mehr Manpower und man könnte das Thema mehr forcieren, mehr Lobbyarbeit leisten und vielleicht entgegenwirken, dass es gegebenenfalls zu Entscheidungen kommt, die kontraproduktiv für das Affiliate-Marketing wären.
Ausrufezeichen.
Super. André, ich danke dir für dein Recap der Veranstaltung Let's Talk Programmatic. Ich möchte mich bei dir auch bedanken für dein Engagement für die Affiliate-Branche. Ich glaube, du bist einer der wenigen, der ein so gutes Fachverständnis hat für diese Entwicklung, die ja enorm komplex ist, bei der sich nur sehr wenige, auch erfahrene Experten tatsächlich auskennen. Deswegen ist es super, so engagierte Leute wie dich zu haben. Und möchte auch ein bisschen gleich Werbung für dich machen, weil dadurch, dass das Thema so komplex ist, vor allem was die Tracking-Infrastruktur bei vielen Advertisern anbelangt und durch die vielen Browser-Regulierungen, Veränderungen hin in Richtung First-Party-Tracking, muss man eigentlich dieses Thema auf eine andere Ebene heben, auf Entscheiderebene und muss dieses ganze Thema bei sich im Unternehmen mal in Frage stellen und neu strukturieren. Und da bietest du, glaube ich, auch gemeinsam mit dem Anwalt Martin Erlewein auch Consulting-Lösungen an, konzeptionell auch Advertiser zu beraten, zu schulen, wie sie zukunftsweisend ihr Tracking ändern können. Also das ist zumindest mein letzter Stand, dass ihr sowas anbietet, und das kann ich jedem nur empfehlen, das auch in Anspruch zu nehmen, weil Tracking ist einfach die Voraussetzung für Affiliate-Marketing, damit die Affiliates auch weiter provisioniert werden, dass man die Transaktion auch sauber nachvollziehen kann und die Bestellungen nicht in andere Kanäle wandern. Von dem her sollte eigentlich jeder Advertiser sein Tracking mal überprüfen, ob das noch State of the Art ist.
Vielen Dank, Markus, für die Brücke. Ja, tatsächlich bieten wir das an. Martin als Anwalt, ich von technischer und Marketingseite, wir beraten. Wir bieten aber natürlich auch über mein Unternehmen, über das Unternehmen, für das ich arbeite, die Easy Marketing GmbH, halt entsprechende Technologien an, um das Tracking so aufzustellen, dass es zukunftssicher ist, auf First-Party-Basis, mit entsprechenden Schnittstellen in alle möglichen Richtungen. Das ist, kann man für Tracking-Weichen nutzen, das kann man aber auch für Private-Affiliate-Systeme nutzen, wo wir ganz eng mit auch Publics parallel arbeiten, wo wir Publics mit anschließen und auch dann deren Technologie sauber, sicher über die nächsten Regulatorien und Hürden bringt.
Super.
Vielen Dank dafür.
Ja, also das heißt, wenn jemand Fragen hat zu diesem komplexen Thema, dann wendet euch gerne direkt an den André.
Sehr gerne. Dir auch vielen Dank für die Bühne, die du hier bietest. Macht immer wieder Spaß.
Super. Dann dir ein schönes Wochenende und bis hoffentlich bald auf der nächsten persönlichen Präsenzveranstaltung.
Sehr gerne, sehr gerne.
Mach's gut. Bis dann.
Ciao. Tschüss.